Episode 257 Lean in der Schreinerei. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Mario Esch bei mir im Podcastgespräch. Er ist Inhaber einer Möbelschreinerei. Hallo, Herr Esch.
Hallo, Herr Müller.
Ja, klasse, dass es heute funktioniert. Ich meine, unter Möbelschreinerei, glaube ich, haben jetzt die meisten ein gewisses Bild, aber sagen Sie gerne mal zwei, drei Sätze zu sich als Person, auch durchaus Element, was Ihre Schreinerei angeht.
Ja, also ich bin der Mario Esch, Gründer und Inhaber von Mario Esch, Ihr Möbelschreiner. Und letztendlich ist der Name Programm. Das hat also einen Grund, warum das Ihr Möbelschreiner heißt. Wir bauen Möbel und Einrichtungen hauptsächlich im privaten Bereich. Auch Objekte und Gewerbe, aber hauptsächlich halt für Privatkunde. Und sind auch keine Allround-Schreiner, wie man das vielleicht auch manchmal kennt, mit Boden, Decke, Türen und so, sondern wirklich spezialisiert auf den Möbelbau.
Genau. Ja, und ich glaube, und das wird mit Sicherheit in unserem Gespräch dann rauskommen, eben auch sehr individuell. Und das ist natürlich andererseits auch das spannende Spannungsfeld, was Lean angeht. Und da vielleicht zum Einstieg natürlich die logische Frage, finde ich jetzt schon fast, weil ich jetzt nicht so viele, im Grunde, wenn ich drüber nachdenke, sind Sie der einzige Möbelschreiner, der sich mit Lean beschäftigt. Was war so der Auslöser für Sie?
Ja, das liegt schon einige Jahre zurück, als ich beruflich zu tun hatte, beziehungsweise ich war in einer Fertigung mit 60 Mitarbeitern. Das war noch ein holzverarbeitender Betrieb. Und da hat man einfach ich habe mir da Gedanken gemacht, wie man das besser organisieren kann. Da waren doch Dinge, die doppelt gemacht wurden oder die Beschaffung von irgendwelchen Arbeitsmitteln am Arbeitsplatz war echt furchtbar umständlich. Und ich habe mir da mal Gedanken gemacht, ob es da nicht was anderes gibt. Und damals war so, ich habe damals berufsbegleitend Betriebswirt studiert und da war auch so das Toyota-Prinzip irgendwann mal kam zur Sprache. Und über diese Geschichte bin ich eigentlich zu Kanban und Lean gekommen letztendlich. Also, dass man das einfach schlanker aufstellt, dass sich das ein Stück weit auch selbst organisiert. Und nicht immer jemand braucht, wo das anstößt. Das ist so die Geschichte eigentlich. Also das, wie gesagt, das liegt schon über 20 Jahre her, zurück. Und da waren so die Anfänge, wie das dann losging, genau.
Ja, sehr, sehr spannend, weil da habe ich schon mal die zwei klassischen Themen rausgehört, und vor allen Dingen eben dieses eine klassische Thema, sich selbst organisierend. Und dann an der Stelle vielleicht auch, dass die Zuhörer da eine Vorstellung haben, was ist jetzt dann ganz praktisch eben auch mit diesem Thema Individualität, was ist dann ganz praktisch der Nutzen, den Sie jetzt in Ihrer Schreinerei aus dem Thema Lean und Co. ziehen?
Also wir haben ja das, oder ich, durch die lange Dauer, wo ich mich da damit beschäftigt habe, hat sich ja das immer ein bisschen natürlich in Richtung Schreinerei, was gibt es da für Anwendungsmöglichkeiten oder was können wir da verbessern im Arbeitsablauf? Und ganz am Ende war es dann so, dass wir uns 2015 habe ich gegründet, ganz kleine, so Meister Eder Schreinerei da übernommen, ganz alte Maschinen, ganz kleine Räume und so. Und da haben wir uns mal 2 Jahre versucht. Und es ging ganz gut und die Kunden haben es uns praktisch bestätigt, durch das, dass sie immer mehr wurden. Und dann war der Fokus auf ein neues System. Wenn wir Mitarbeiter einstellen, da mussten wir andere Werkstatt haben. Und das zu organisieren, das war so ein bisschen der Punkt. Und wenn man nicht mehr alleine produziert, was ja am Anfang der Fall war, wie organisiere ich das, dass meine Mitarbeiter in Losgröße 1, also individuelle Möbel für verschiedene Kunden, wie kriegt man das kommunikationsmäßig und auch Materialfluss und solche Dinge, wie kriegt man das hin? Das war so der Start jetzt für die heutige Fertigung, was wir jetzt haben.
Jetzt habe ich es ja eingangs gesagt und Sie haben es gerade auch nochmal gesagt, Losgröße 1 und verbunden mit dem Thema individuell einer Möbelschreinerei, jetzt halt nicht die Ikeas dieser Welt, da begegnen mir ganz oft dieser Widerspruch und dann damit gekoppelt auch diese Aussage, ja, wir bauen ja keine Autos, funktioniert bei uns nicht. Ich höre natürlich bei Ihnen raus, bei Ihnen wird es definitiv anders gewesen sein, aber ich schätze mal, Ihnen begegnet dieser Widerspruch oder diese Aussage, diese vielleicht auch Ungläubigkeit wahrscheinlich trotzdem.
Ja, natürlich. Also der Widerspruch Handwerk und Industrie, das hört man immer raus. Tatsächlich ist es so, dass in Industriebetrieben oder größeren Betrieben sich Personengruppe oder Teams mit beschäftigen, so ein Lean-Projekt umzusetzen und vorzudenken, sage ich mal, bevor man dann auf Mitarbeiter losgeht und sagt, okay, jetzt haben wir uns was ausgedacht, was denkt ihr drüber und so. Und Losgröße 1 ist nicht nur ein Problem der Industrie, sondern im Speziellen eigentlich im Handwerk. Und es gibt ja verschiedene Kundenabsprachen. Also bei uns ist kein Schrank wie der andere, kein Produkt ist wie das andere. Aber dennoch gibt es ja Dinge, die sich wiederholen. Die Konstruktionsprinzipien wiederholen sich, Materialien wiederholen sich. Also die Abläufe sind, ich will nicht sagen immer ident, aber doch immer sehr ähnlich. Und dass man das nicht immer, das Rad immer neu erfinden muss, muss man sich schon Gedanken machen, um Möbel in diesen Losgrößen oder Stückzahleins dann auch, ich sage jetzt mal, so herzustellen, dass das der Mensch auch noch kaufen kann. Also das ist erschwinglich vielleicht. Genau, das ist so ein bisschen der Spagat. Und ich würde eigentlich sagen, wenn Sie vorher gesagt haben, in der Industrie, ja, wir sind ja keine Industrie, dann das geht dann nicht. Also ich würde halt aus meiner Sicht sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ohne ginge.
Ja, find ich absolut cool. Also mir persönlich geht es runter wie Wasser oder wie Öl, nicht so rum, wie Öl. Ja, okay. Jetzt kenne ich natürlich auch, eben, weil ich auch Kunden im Handwerk habe und selbst wenn der Inhaber sagt, hey, coole Sache, tschakka, hurra, schreien das nicht alle Mitarbeiter so. Und da auch nochmal hinterfragt, wie sahen die Reaktionen ihrer Mitarbeiter aus? Die ja vermutlich nicht, wie Sie das, ich nenne es mal, das Glück hatten, im Rahmen einer Betriebs- oder des Handwerks wahrscheinlich, Weiterbildung mit dem Thema ein Stück weit konfrontiert zu werden.
Ja, das ist ein sehr spezielles Thema. Und da gibt es auch, also ich sage jetzt mal, verschiedene Mitarbeiter, die jetzt da, ich will nicht sagen Ablehnung, aber eher mit Skepsis der Sache begegnet, weil sie es halt bislang nicht kannten. Und da muss man halt sehr vorsichtig umgehen damit. Und ich würde auch sagen, man muss auch den Nutzen für die Mitarbeiter darstellen. Also wir machen ja nicht Lean oder wir machen nicht diese auch mit der Digitalisierung, wie wir es heute machen. Das machen wir ja nicht, das ist ja kein Selbstzweck, sondern wir wollen ja irgendwas erreichen. Also wir wollen unsere Qualität verbessern, Folge Vollständigkeit der Aufträge, die Kommunikation verbessern, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Und ich glaube, das ist das größte Problem im Handwerk, das immer abzustimmen, dass jeder weiß, wo stehen wir denn gerade oder was ist denn jetzt eigentlich der nächste Schritt. Und ich glaube, wenn wir das darstellen können und dann auch halt übt und macht, dann kriegt man auch die Mitarbeiter mit.
Ja, also ich, wie gesagt, auch da rennen Sie bei mir persönlich offene Türen ein. Dieser Aspekt, was habe ich davon? Oder auf Englisch sagt man immer so, what's in it for me? Das muss man, glaube ich, eben auch am Anfang zumindest ein bisschen kommunizieren. Da kommt halt nicht jeder, ich sage mal ein bisschen flapsig vielleicht, da kommt nicht jeder selber drauf. Da träumt man nicht nachts davon.
Ja, wobei ich muss jetzt sagen, also auch ein angestellter Meister, der sich dort auch, er kannte das bislang auch nicht und in seine vorigen Stationen und der hat es jetzt doch auch wertgeschätzt, dass man dann verschiedene Möglichkeiten hat. Und was ein ganz großes Thema ist, und da ist eigentlich das Handwerk prädestiniert, diese kurzen Wege und einfach sagen, also komm, wir probieren es mal. Weil einfach auf dem Reißbrett funktioniert das nicht. Also das ist einfach so, wir können das alles in der Theorie alles ausarbeiten und wunderschön darstellen. Wir müssen es ja umsetzen und wir müssen es probieren, wir müssen es einfach machen. Und wenn das so ein Team noch nie gemacht hat, dann müssen wir einfach mal losrudern und dann sehen wir schon nach kurzem Weg, wo kommen wir jetzt raus? Ist das, hat das den gewünschten Effekt? Oder müssen wir korrigieren den Kurs? Und das finde ich so spannend, dass man dann auch die Mitarbeiter praktisch mit ins Boot holen und sagen, okay, kommt, jetzt probieren wir es. Und dann nach kurzer Zeit fragt man wieder ab, hey, wie ist das jetzt gelaufen? War es besser, war es schlechter? Was müsste man ändern, dass es besser wird? Ich glaube, das ist so der Weg, dieses Machen, ins Machen kommen.
Ja und da beneide ich ein Stück weit, speziell die Holzverarbeitung. Ich meine, ich habe selber da vom Elternhaus her einen Hintergrund. Da beneide ich die natürlich immer im Vergleich zu vielen anderen Industrien, aber auch manchem Handwerk, wenn man halt mal irgendwas braucht, irgendwas in Anführungszeichen basteln will, dann hat man ja die Sache vor Ort. Man kann es ja wirklich selber machen. Und das, da glaube ich schon, da ist vielen anderen Branchen und speziell eben Industrie gar nicht bewusst, was das Handwerk da für eine echte große Chance hat, weil man halt geschwind was, viel schneller was macht, wie jetzt, wenn ich jetzt an irgendeinen großen Automobilzulieferer denke, der dann so Betriebsmittelentwicklung und Schlag mich tot hat, wo man dann erstmal Antrag in fünffachem Durchschlag ausfüllen muss, bis man überhaupt was zum Ausprobieren hat.
Ja, vor allem muss man halt immer größere Betriebe, also ich war auch schon in größeren Betrieben, da ist der Weg, bis man jemand erklärt, was eigentlich gut wäre oder was man für gut hält, bis das dann dort nachwandert, wo das dann mitentschieden werden muss und dann wieder zurückwandert. Und das, was Sie sagen, also diese Mittel, also wenn wir so ein Whiteboard brauchen, das dauert genau 3 Minuten und dann hängt das an der Wand. Genau. Also, das sind halt die Dinge oder so ein Stecksystem haben wir für unsere, jetzt was wir noch in Papier haben, sind so kleine Auftragskarten für kleinere Aufträge. Alles andere läuft digital, aber das ist dann noch als Stecksystem. Und wenn wir so ein Stecksystem brauchen, dann sage ich mal, gut, das dauert noch nicht bloß 3 Minuten, das dauert ein bisschen länger, aber das hängt am gleichen Tag noch an der Wand. Also Das stimmt schon, das sind die kurze Entscheidungswege, aber auch in der Umsetzung sind wir eigentlich, wenn wir einen Tisch brauchen, der ist relativ schnell fertig. Also das kommt uns schon entgegen, das muss man sagen, ja.
Ja, da gewinnt dann dieser Spruch mit der Axt und dem Zimmermann natürlich nochmal eine doppelte Bedeutung.
Ja, absolut, ja, genau.
Gut, jetzt haben wir über Mitarbeiter gesprochen. Natürlich haben Sie jetzt im weitesten Sinne auch Kollegen, also andere, vielleicht Möbelschreiner oder andere Handwerksinhaber, Betriebsinhaber. Was sind so die Reaktionen, die Sie da kommen? Sagen die dann vielleicht zum Teil auch, bleiben wir bloß fort damit? Oder ist dann da auch durchaus, das fände ich ja sehr erfreulich, durchaus, hey, was macht ihr da? Wie macht ihr das? Könnt ihr uns das mal erklären?
Also das ist ein schwieriges Thema, ohne da jemand auf die Füße treten zu wollen. Die Erfahrung hat gezeigt, also wir haben ja auch relativ viel Fachpresse und so, also bundesweit. Tatsächlich ist so, dass um uns herum zwar dieses Interesse grundsätzlich, dass man dann mitkriegt, die beobachten einen schon, was man so tut, aber nicht direkt gefragt wird, also aus dem Umfeld. Und wenn es dann weiter weggeht, also wir haben jetzt letzte Woche einen Kollegen mit seiner Frau, der jetzt baut, der ist deutlich größer wie mir jetzt im Momentan, aber der baut jetzt und hat es in der Presse gelesen, also in der Fachpresse bei uns, und er war dann mit seiner Frau hier bei uns, um einfach, dass er sich informieren kann, und wir haben da einen echt tollen Austausch gehabt, einen ganzen Mittag lang. Und das findet nur mit gewisser Distanz statt. Und ich schließe daraus, dass das irgendwie mit Konkurrenzdenken oder irgendwie so zu tun hat, dass jetzt da irgendwie das leider, also ich gebe mir da wirklich viel Mühe, aber ich schaffe das nicht, dass man da diese Hemmschwelle im Umfeld einfach abbaut, dass man sich da austauscht.
Ja, ich glaube persönlich, das sind halt auch kleine Schritte. Ich entsinne mich da an eine Episode, an mehrere Episoden mit jemand aus dem Kölner Raum, wo einerseits, die Episode ist noch gar nicht online, wenn ich drüber nachdenke, wo jemand aus der Werbetechnik-Systeme ein Holzbauunternehmen quasi gecoacht hat, weil die fast Nachbarn sind. Und da natürlich jetzt beides Handwerk, ja, aber völlig andere Branche. Und da, ich meine, ich kenne sie jetzt, das Glück, dass ich sie beide kenne, da wahrnehme, dass ein unheimlich intensiver Austausch da ist. Weil man natürlich, wie Sie sagten, da eher keine Konkurrenz hat. Ja. Oder dann, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Allerdings, da haben wir jetzt, wir haben zu anderen Händlern natürlich Kontakt. Teilweise mit gut organisierten, also gerade im Sanitärbereich, haben wir einen Freund, der seinen Unternehmer relativ gut strukturiert hat. Also ich, nach meinem Empfinden, ich bin jetzt kein Sanitär, aber das, was ich so sehe und was er erzählt, das ist echt gut gemacht, finde ich. Und da spricht man jetzt so drüber, aber jetzt, wir sind halt, oder wir haben das Thema, wir sind ja produzierendes Gewerk und andere sind ja eher, gerade im Sanitär, Heizung oder Elektrobereich, das sind ja Bereiche, Handwerk, die montieren ja viel. Und da haben wir natürlich nicht so Schnittmengen, wie jetzt mit einem, also ich könnte mir das jetzt vorstellen, mit einem Schlosser Stahlbau, da könnte man das jetzt vorstellen. Aber leider haben wir da jetzt auch noch nichts zusammengebracht. Ich bin da auf mehreren Ebenen unterwegs und auch in Richtung Handwerkskammer war schon der Wunsch, dass man mal so ein Stammtisch oder so Zusammenkunft von Betrieben, die ähnlich denken in Richtung Lean, in Richtung Digitalisierung. Also, dass man das mal irgendwie von dort aus in die Hand nimmt und da mal die Firma zusammenführt, dass man mal einen Austausch hat.
Ja, ich finde, davon lebt Lean ja auch ein Stück weit, von diesem Austausch. Und ich höre es bei Ihnen, würde ich sagen, höre ich es raus, ich kann es für mich selber in Anspruch nehmen. So ein gewisses Sendungsbewusstsein, glaube ich, was das Thema Lean angeht, haben wir alle schon irgendwie, oder?
Ja, manchmal muss ich mir auch zurücknehmen und auch das Thema Lean oder Digitalisierung oder generell Abläufe. Ich will ja niemand missionieren. Also das ist auch immer so leicht grenzwertig. Ich bin sehr euphorisch und sehr begeistert von den Möglichkeiten, die jetzt bei uns da wahrgenommen werden. Und da ist das manchmal ein bisschen, kommt das manchmal rüber, wie wenn man jetzt sagt, okay, das ist das einzig Richtige. Also grundsätzlich ist halt so, dass jeder für sich selber entscheiden muss, was für ihn gut ist oder nicht. Und man kann ja bloß so einen Anstoß geben oder sagen, Mensch, denk mal drüber nach. Aber ja, das ist vielleicht, wenn man da mit viel Begeisterung drüber spricht, dass das dann einfach auch manchmal ein bisschen falsch aufgenommen wird. Und da vielleicht auch ein bisschen so Hemmschwelle sich aufbaut. Das, keine Ahnung. Also, könnte sein.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen, aber man hört es bei uns beide heraus, Schwabe und so. Für mich gilt dann immer so das Motto: wer nicht will, hat kett.
Ja, genau. Also, wie gesagt, also ich will auch nicht missionieren und von daher, wenn jemand Interesse hat und hat da eine Frage dazu, beantworte ich gern und umfassend, also so, dass man da einfach einen Austausch hat. Aber aufzwingen tue ich mir jetzt auch nicht. Also das ist tatsächlich so, dass, ja.
Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie das Thema im Grunde schon vor 20 Jahren, hatte ich rausgehört, kennengelernt haben. Und jetzt bei sich selber seit knapp 5 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe, pflegen. Wie sehen Sie für sich noch so die nächsten Schritte? Ich meine, Digitalisierung war ja auch ein Stichwort, was jetzt ja auch nicht unbedingt der Klassiker ist im Handwerkskontext. Wie sehen Sie für sich die weitere Entwicklung des Themas?
Also dieses Lean und Digitalisierung sehe ich natürlich noch nicht am Ende, weil die Möglichkeiten, das, was Digitalisierung betrifft, da stehen wir ja nur am Anfang in Deutschland oder generell in der Arbeitswelt und im Handwerk insbesondere. Also da sind wir ja wirklich noch ganz, ganz, ganz weit. Wenn man da an ein Thema denkt wie KI oder so, da kratzen wir noch nicht mal an der Oberfläche. Und also da wird schon noch einiges kommen, was uns die Wissenschaft bietet. Und das lässt sich schwer einschätzen. wie schnell das geht. Also meistens geht es schneller, wie man denkt. aber es wird auch bei uns im Handwerk noch viel passieren, auch bei uns im Betrieb. Wir sind ständig weiterentwickelt. Also das ist nicht so, dass wir uns irgendwann mal was ausgedacht haben und das ist dann der Status und da bleibt man, sondern da kommt ja immer neue Idee dazu. Ja. Und das macht ja auch so Spaß. Das ist so ein Thema auch mit unseren Entwicklern, die wir jetzt mit digitale Apps, was wir nutzen, dass wir praktisch denen wieder Feedback geben, hey, da habt ihr schon drüber nachgedacht, da gäbe es doch eine Möglichkeit, das können wir doch noch weiter treiben und das noch aufnehmen. Und dann sagen die, ja, eigentlich eine coole Idee, müssen wir mal drüber nachdenken. Und das geht so Stück für Stück hoch und dann kommen die mal wieder ums Eck mit irgendeiner Idee. Also das Entwickeln ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich sehr begrüße, dass auch Software oder egal wer, Maschinenbauer oder was, dass die jetzt auch dem Nutzer, dem Anwender zuhören und das dann in ihre Entwicklung mit einfließen lassen. Also von daher, da denke ich, das ist eigentlich erst der Start für solche Projekte. Also da wird noch viel kommen. Also.
Ja. Was wäre so Ihr Tipp, wenn wir uns vielleicht den einen oder anderen Zuhörer uns vorstellen, den wir jetzt in Mundwässer gemacht haben, vielleicht aus dem Handwerkskontext oder halt aus einem anderen Kontext, der sagt, hey, coole Sache, da höre ich den Herrn Esch so begeistert drüber reden, wie fange ich da an? Was wäre so Ihr Tipp, vielleicht auch vor dem Hintergrund dann ein nächster Schritt oder eine nächste gleich angehängte Frage, mit dem, was Sie jetzt heute wissen in den 20 Jahren und ganz intensiv in den 5 Jahren, was würden Sie vielleicht auch anders machen? Wenn Sie heute nochmal anfangen würden?
Also was der erste Teil der Frage, also was andere Handwerkskollegen, was ich da oder generell, was ich als Tipp aus heutiger Sicht sagen kann, ist die Sache, dass man sich seine Prozesse aufzeichnen muss. Mhm. Also das ist der erste Schritt. Man muss einfach die Prozesse, praktisch ein Kunde ruft an, bestellt irgendwas, was passiert oder was muss danach passieren. Das muss man wirklich aufschreiben, sonst hat man das gar nicht vor dem Auge. Und das hat es uns eigentlich gebracht, also am Anfang mit Papier, aber es gibt ja auch verschiedene Softwarelösungen, wo man das dann leichter verschieben kann und abbilden. Aber man kann das mit einem Whiteboard machen, mit Post-its, das ist völlig egal. Die Technik, wie man es macht, ist egal. Aber man muss die Prozessschritte jeden einzelnen abbilden. Mhm. Und dann sich überlegen, wie kann man das besser organisieren und welche Prozessschritte fallen damit raus. Und das war so bei uns das Plakative, wenn das mal an der Wand hängt. Und wir haben also wirklich Prozesse gehabt, da haben wir vorher 16 Prozessschritte gebraucht, bis das dann soweit war, bis zum nächsten Step, und haben 10 Prozessschritte rausgekürzt. Und das finde ich sehr wichtig. Und für Handwerker generell ist es ja wichtig, also man nimmt ja was in die Hand oder sieht was. Ich glaube, das ist auch dann für die Mitarbeiter richtig gut und ja, plakativ einfach. Das lässt sich da darstellen. Das ist also für uns war es sehr wichtig.
Und so zum Abschluss, wenn Sie heute nochmal anfangen würden, was gibt es irgendwas, wo Sie sagen, würde ich heute anders machen?
Grundsätzlich würde ich nichts anderes machen. Also so von der Sache her, was vielleicht am Anfang, was aus vom Lernen, was wir jetzt gelernt haben, noch offener mit Mitarbeitern denken und diskutieren. Also am Anfang habe ich vielleicht den Fehler will ich es nicht mal sagen, einfach den Weg gewählt, viel selber zu denken und weiterzudenken und weiterzudenken und war dann praktisch den anderen, wo ich dann mit der Idee ums Eck kam, schon 5 oder 7 Schritte voraus. Und die anderen dann wieder abzuholen, wo man eigentlich gedanklich herkommt und warum das dann vielleicht so gut sein könnte, da war die Distanz manchmal schon zu groß. Und das würde ich vielleicht, oder das mache ich heute auch anders. Also mir, wenn heute eine Idee aufploppt, dann denke ich schon drüber nach, macht es Sinn oder wie könnte es Sinn machen. Aber dann werden unsere Mitarbeiter und auch unser Meister relativ schnell ins Boot genommen und dann sprechen wir das einfach offen. Ja, also das kann ich auch nur raten. Natürlich ist Betriebsgröße abhängig. Ich kann ja, wenn ich einen Betrieb habe mit 70 Leuten, nicht ständig mit 70 Leuten diskutiere, ob das gut oder schlecht ist. Vor allem, wenn es in Bereichen stattfindet, wo die gar keinen Einblick haben. Aber so in dem engen Team, das auch direkt betroffen ist oder wo dann profitiert davon, die sollte man relativ schnell mitnehmen und nicht erst, wenn das Ding fast schon fertig ist. Also das nehme ich mir heute zu Herzen.
Ja, und es ist ja eben auch eine Chance, wie Sie es schon gesagt haben, die Menschen da mitzunehmen auf diesem Entwicklungsweg und ihnen ja selber da noch eine Chance zu geben, sich auch persönlich weiterzuentwickeln.
Ja, genau. Und vor allem ist es halt so, auch in unserem kleinen Betrieb, wir sind ja 7 Mitarbeiter, oder also mit inklusive 2 Auszubildende, selbst in diesem kleinen Betrieb gibt es Arbeitsgänge, in denen bin ich nicht mehr täglich drin. Also das heißt, Ich bin da gar nicht mehr so sehr an der Basis. Ich könnte das alles selber machen oder könnte, aber ich bin da nicht so wie einer, der das jeden Tag macht. Und wenn einer das jeden Tag macht und mit den ganzen Instrumenten, die wir haben, dann fallen denen natürlich auch schneller gute Lösungen ein, wie wenn man sich da wieder frisch eindenken muss. Also man profitiert ja gegenseitig von der ganzen Geschichte.
Ja, oder eben auch der Aspekt, der mir immer wieder begegnet, diese Frage in den Raum zu stellen, hey, was nervt dich eigentlich tagtäglich? Und wie Sie gesagt haben, wenn man halt nicht mehr so dicht dran ist, wenn man die Tätigkeit zwar im Grunde kann, weil man es ja mal gelernt hat, aber halt nicht mehr tagtäglich ausführt, dann fällt dieser Aspekt, hey, was nervt mich da, fällt er halt einfach ganz praktisch weg.
Ja, klar, und dann ist ja irgendwann auch so immer Betrieb, und das ist auch dieser Tipp, dass man ein bisschen rausstaut. Also die Dinge neu denken heißt ja auch, ich muss ja nicht unbedingt den bestehenden Prozess optimieren oder verbessern, sondern ich kann ja mal ganz, und wegen dem auch diese Prozesskette ja aufschreiben, ich kann mal generell drüber nachdenken, ob das überhaupt so notwendig ist oder ob es vielleicht auch ganz andere Lösungen gibt. Also das sind auch so Themen, aber der wichtigste Tipp finde ich einfach das Machen. Also keine zu großen Schritte machen, oder den großen Wurf erwarten und dann erzielen kann man ja aber nicht gleich umsetzen wollen, sondern einfach kleine Schritte machen und dass auch alle im Betrieb Erfahrung sammeln mit der Geschichte und dann so Schritt für Schritt sich vorarbeiten. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also es war bei uns zu große Schritte sind, die hindern nur, weil man natürlich auch mehr. Da geht auch mehr in die Hecke oder beziehungsweise lässt sich nicht umsetzen und vielleicht ist dann doch der eine oder andere entmutigt. Und wenn man kleinere Schritte macht, ist das einfach besser darzustellen.
Ja, und man hat, glaube ich, dann halt auch schneller Erfolgserlebnisse.
Ja, absolut.
Ja. Okay, prima. Also ich fand das eine absolut coole Unterhaltung. Deshalb, Herr Esch, ich danke Ihnen nochmal hier für die Zeit, für die Einblicke und ich kann bloß alle ermutigen, speziell wenn wir Handwerker bei den Zuhörern haben, reingucken und Sie sind für mich eins der besten Beispiele.
Herzlichen Dank, auch dass ich hier sein durfte, Herr Miller.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Mario Esch zum Thema Lean in der Schreinerei. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 257. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.